M&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Antje Schaffranitz und ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuesten Episode von M&S Talk.
Ja, und auch ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich. Mein Name ist Petra Kemmerzell und ich freue mich auf unser heutiges Thema. Gute Fragen in der qualitativen Marktforschung.
Mhm. Klingt ziemlich banal, Petra.
Jupp.
Entscheidet tatsächlich aber über den Erfolg oder das Scheitern von Marktforschungsstudien, gell, wie wir wissen. Starten wir aber ruhig erstmal allgemeiner. Petra, warum ist denn für dich erstmal das Stellen guter Fragen, sei es jetzt in der Marktforschung oder in anderen Arbeitsfeldern oder im Privatbereich, wichtiger denn je?
Naja, also in der Zeit von, ich sag mal, Komplexität, Krisen, ja, Daten, Informationsüberfluss, da habe ich so das Gefühl, entscheiden nicht schnelle Antworten über Qualität, sondern die richtigen Fragen. Denn richtige Fragen öffnen doch Denkräume, ja. Sie machen Annahmen sichtbar und ermöglichen auch erst verantwortungsvolle Entscheidungen. Sie zwingen uns also innezuhalten. Sie verhindern Aktionismus und ja, sie laden auch dazu ein, bewusst zu denken, statt jetzt einfach nur zu reagieren, ne? Und helfen uns damit, Probleme und Herausforderungen überhaupt erstmal richtig zu verstehen, bevor wir anfangen, Lösungswege zu entwickeln.
Ja, interessant. Und die gute Nachricht für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist ja, Petra, gute Fragen sind kein Talent allein. Es ist Handwerk und Haltung. Und darüber wollen wir heute sprechen und Ihnen ein Rezept für gute qualitative Fragen mit auf den Weg geben.
Und wir wollen dann zu diesem Thema natürlich auch die Sichtweise eines Anbieters von KI-moderierten Chat-Interviews einholen, einfach um herauszufinden, wie jetzt die KI das Stellen guter Fragen lernt, woran dann letztendlich die Qualität gemessen wird. Und wie dann auch sichergestellt wird, dass sinnvolle Nachfragen entstehen, ne? Dieses Probing. Und dafür hast du, liebe Antje, mit David Ranftler von Xelper gesprochen. Und ich bin schon sehr gespannt auf deine Fragen an ihn und natürlich vor allen Dingen auf seine Antworten.
Ja, und das darfst du auch wirklich sein, liebe Petra. Lass uns mal darüber sprechen, was gute Fragen in der qualitativen Marktforschung, also in qualitativen Einzelinterviews oder Gruppendiskussionen ausmachen.
Unser aktuelles Methodenrezept.
Wie ich ja eingangs schon angedeutet hatte, gute Fragen zu stellen ist nichts Mystisches. Das nur begabte Menschen können, Petra. Es sind nicht Charisma, Schlagfertigkeit oder Intelligenz allein. Man kann es wirklich lernen. Es ist durch Übung, Feedback und auch natürlich Wiederholung trainierbar.
Klar, wie bei einem Handwerk, ne, wird man besser, je bewusster und häufiger man es tut. Denn gute Fragen folgen ja ganz einfach Prinzipien und Techniken. Lass mich mal ein Beispiel machen. Nutze offene statt geschlossene Fragen, ja. Formuliere präzise statt vage ums Thema oder deine eigentliche Frage rum und rum zu eiern, ne? Stelle eine Frage nach der anderen und frage nach, um zu vertiefen. Und auf keinen Fall zu bewerten.
Ja. Und Petra, da wären wir direkt auch bei unserem Drei-Zutaten-Rezept für gute qualitative Fragen. So, ich nenne mal die Zutat 1. Und zwar Erlebnis statt Meinung, würde ich sagen. So würde ich es formulieren. Das heißt, formulieren Sie die Fragen so, dass der Befragte motiviert wird, mehr als seine rein nüchterne Meinung zu äußern, sondern dass auch seine, ich sag mal, in dieser Situation erlebten Emotionen zum Vorschein kommen. Also ein Beispiel für eine gute Frage wäre, erzählen Sie mir doch mal von Ihrem letzten Besuch bei Ihrer Hausärztin. Wann war das? Was konkret haben Sie in der Praxis erlebt und mit Ihrer Ärztin besprochen?
Ja, das ist in der Tat ein schönes Beispiel, bei dem du auch direkt unsere Zutat 2 eingebaut hast. Bleiben Sie vor allen Dingen anfangs offen. Grenzen Sie das Thema durch Ihre Eingangsfrage nicht gleich zu stark ein, ja, sondern gehen Sie einfach schrittweise vor. Antje, du hast dein Gegenüber mittels des Fragewortes wann erst einmal zum Nachdenken und Erinnern angeregt. Die Antwort ist ja dann meistens detailliert, ne? Beinhaltet verschiedene Eindrücke und Aspekte. Im Interview höre ich dann erst einmal nur kurz zu und kann dann, wenn mein Gegenüber alles zu diesem Arzttermin erzählt hat, mit weiteren offenen Nachfragen immer wieder in die Tiefe des Themas gehen, welches unseren Auftraggeber jetzt gerade interessiert.
Mhm. Und da sind wir dann auch schon bei der Zutat 3, dem Nachfragen als Königsdisziplin. Mhm. Das hattest du vorhin ja auch schon angesprochen. Mhm. Eine gute Nachfrage zum soeben genannten Beispiel könnte lauten: Sie sagten soeben, Sie haben mit Ihrer Ärztin auch über Ihr Gewicht gesprochen. Wer von Ihnen beiden hat das Gesprächsthema Gewicht eröffnet und was genau haben Sie besprochen? Und so kann ich immer weiter nachfragen, bis ich beispielsweise den Dialog rund um das Thema Gewicht, das Ergebnis des Gesprächs und auch das Gefühl, mit dem der Patient aus dem Gespräch herausgeht, wirklich verstanden habe.
Ja, super. Und diese drei Zutaten zu Frage, Prinzipien und Techniken können dann ihre positive Wirkung nur entfalten, ne, wenn die persönliche Haltung dann auch entsprechend dazu passt, ne? Denn gute Fragen entstehen aus einer inneren Einstellung, die folgende drei Aspekte umfasst. Erstens, echtes Interesse zeigen, statt jetzt so ein Recht haben wollen. Mhm. Ne? Zweitens, neugierig sein, statt zu urteilen. Und drittens, zuhören, um zu verstehen, nicht um zu antworten. Ohne diese Haltung wirken selbst technisch perfekte Fragen manipulativ oder letztendlich leer.
Ja, und da fällt mir so ein klassisches Mini-Beispiel ein, Petra. Eine Bekannte fragt mich im Vorbeigehen: Antje, wie geht's dir? Als ich zu einer Antwort dann ansetzen will, dann merke ich, sie hat eigentlich nur ihre soziale Norm erfüllt. Mhm, ja? Also sie kann oder will gerade einfach gar nicht anhalten, stehen bleiben und mir zuhören.
Klar, und so erleben Menschen in verschiedenen Bereichen des Lebens eben auch das Fehlen dieser Haltung. Ja, sei es jetzt in Mitarbeitergesprächen, welche in Anführungsstrichen abgehakt werden müssen, oder in Partnerschaften, wenn Genervtheit statt Neugier oder Vorwurf statt echtem Interesse hinter durchaus guten Fragen stecken oder. Da kennt sicherlich jeder auch eigene Beispiele.
Und Petra, da wandern meine Gedanken zu Frageformen, die mich wirklich aufregen.
Oui!
Unser aktueller Aufreger.
Also was mich ja wirklich wahnsinnig macht, das sind Suggestivfragen. Die sind einfach nur unehrlich. Sie kommen im Gewand der Neugier daher, haben die Antwort aber letzten Endes schon eingebaut. Mhm. Ja, sie lassen total wenig Platz für die eigene Sichtweise und erzeugen dann auch noch das Gefühl, dass man sich rechtfertigen muss.
Ah ja, komm, lass uns doch mal einen kurzen, konkreten Dialog durchspielen. So wird ein Arzt in einem qualitativen Marktforschungsinterview gefragt: Wie erleben Sie das neue Präparat im Praxisalltag?
Ja, und der Arzt antwortet: Also ich finde die Wirksamkeit durchaus überzeugend. Die Patienten sprechen gut darauf an. Bei der Handhabung gibt es noch ein paar Punkte, die man berücksichtigen muss, zum Beispiel die Dosierung.
Würden Sie sagen, dass die umständliche Dosierung im Alltag eher hinderlich ist?
Sie ist schon etwas komplex.
Und, haben Sie es gehört? Was ist hier passiert? Vor der Suggestivfrage war der Arzt dabei, selbstständig Kriterien zu gewichten. Ja, er dachte laut, differenziert, mit positiven und praktischen Aspekten. Und mit dieser Suggestivfrage, ne, der umständlichen Dosierung, habe ich dann einen ganz negativen Rahmen gesetzt. Der Arzt reagiert nun genau darauf und nicht mehr primär auf seine eigenen Erfahrungen. Und dadurch entsteht dann das, was wir diesen Priming-Effekt nennen. Ne? Ein Aspekt wird überbetont, weil er ganz einfach angeboten wurde oder unser Auftraggeber zu genau diesem Punkt etwas hören möchte.
Ja, genau. Aber warum ist dies denn bei unserer Arbeit so problematisch, Petra?
Naja, zum einen, das liegt ja auf der Hand, verzerrt die Daten. Ne? Mhm. Die Antwort spiegelt nicht mehr nur die Perspektive des Arztes, sondern eben auch gleichzeitig die Hypothese des Interviewers bzw. des Auftraggebers wieder. Und außerdem kann es einfach einen Verlust von Priorisierung bedeuten. Denn vielleicht war die Dosierung für den Arzt nur ein Nebenpunkt. Durch die Suggestion wird diese aber ganz plötzlich nicht zentral. Und zu guter Letzt birgt eine Suggestivfrage dann auch noch die Gefahr der sozialen Erwünschtheit. Ja? Der Arzt könnte ja jetzt denken, offenbar interessiert das den Auftraggeber. Vielleicht sollte ich das bestätigen und da noch ein bisschen genauer erläutern, dass diese Dosierung wirklich umständlich ist.
Mhm, genau. Und aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast, vermeiden wir eben diese Suggestivfragen. Aber auch, ich sag mal, rhetorische Fragen oder die direkte Warum-Frage am Anfang einer Erzählung vermeiden wir. Ne? Und wenn es dagegen um die Vermeidung von Doppelfragen geht, da tun wir uns ja manchmal schwer.
In der Tat, Doppelfragen kann ich ziemlich gut. Ja, ich weiß, wir neigen manchmal beide dazu, vor allen Dingen gerade bei der Frage nach der Vorstellung des Gesprächspartners in einen Satz gleich mehrere Fragen reinzupacken. Ja, das ist da auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, man darf das jetzt auch nicht so schwarz-weiß sehen. Denn Ärzte, die häufiger mal an solchen Interviews teilnehmen, die sind das schon gewohnt und wissen ziemlich gut, was wir in der ersten Minute von ihnen wissen wollen. Ja, und haben dann auch keine Probleme, in einem Rutsch zu antworten. Weil das sind ja Fragen nach Fakten, ja, also in welcher Art der Einrichtung Sie seit wann und mit wie vielen Kollegen tätig sind, wie viele Patienten Sie in einem durchschnittlichen Quartal behandeln, ja. Aber Betroffene, die selten oder noch gar nicht an einem solchen Interview teilgenommen haben, überfordern wir mit der Frage, ne? Stellen Sie sich doch bitte mal vor, mit wem leben Sie in einem Haushalt? Was machen Sie beruflich und wie verbringen Sie Ihre Freizeit am liebsten?
Ja, genau. Und spätestens der dritte Teil der Frage wird dann eben nicht mehr beantwortet, sondern es kommt die Rückfrage. Was war nochmal die Frage?
Genau.
Ja, und der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin haben bei meiner Eingangsbeispielfrage nämlich vielleicht gehört, dass ich in der Tat direkt Doppelfragen an den Arzt eingebaut habe.
Und zwar zweimal.
Genau. Ganz genau. Petra, lass uns doch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ehe wir David interviewen. Kannst du dich an ein Interview erinnern, bei dem eine Frage überhaupt nicht funktioniert hat?
Aus dem Nähkästchen geplaudert.
Also ich kann das gar nicht so sehr an einer einzelnen misslungenen Frage festmachen. Denn ich habe festgestellt, oft liegt das Problem nämlich gar nicht an der Frage selbst, sondern an dem Fundament darunter. Ne? Mhm. Dass man so im Interview immer wieder dieses Gefühl hat, diese Frage funktioniert einfach nicht. Ne? Und zwar gibt es einfach Situationen, da sollen wir natürlich sehr präzise Antworten bekommen. Ne? Aber dafür liefern wir dann oft den Gesprächspartnern viel zu wenig Substanz. Das heißt, wir verlangen eine analytische Klarheit, liefern aber kompletten Nebel, ne, und wundern uns dann, dass die Antworten schwammig bleiben. Ich mache das jetzt mal abstrakt oder nicht ganz abstrakt, aber so ein bisschen allgemeiner. Da wird zum Beispiel ein fiktives Patientenprofil gezeigt. Ne? Da sieht man dann sowas wie, meistens ist ein Foto dabei, ja, ein mittleres Alter, Therapie ist nicht erfolgreich und mehr steht da nicht. Ja, keine Details zur aktuellen Medikation, keine Symptome, keine Lebensumstände, keine Therapieziele. Und dann steht da in meinem Leitfaden die Frage, welche Therapie würden Sie dieser Patientin, diesen Patienten empfehlen? Diese Frage, Leute, kann doch nicht funktionieren, ja? Nicht, weil sie jetzt schlecht formuliert ist. Das ist eine ganz normale Frage, ja? Aber sie läuft ins Leere. Das heißt, wir erwarten eine präzise, medizinisch fundierte Entscheidung, geben aber nur ein grobes bzw. völlig generisches Profil. Das ist so, als würde man jemanden bitten, eine Route zu planen, ja, ohne Start- oder Zielpunkt zu nennen. Und das heißt einfach, wenn das Fundament wischiwaschi ist, dann kann die Antwort auch nicht präzise sein. Und mit diesem Fundament meine ich jetzt unsere Testunterlagen, das noch kurz aufzulösen.
Mhm. Ja, ja, absolut. Und das ist ja tatsächlich ein typisches Beispiel, was du hier gebracht hast. Und in genau solchen Momenten werden wir in Suggestivfragen tatsächlich dann regelrecht reingedrängt. Mhm. Ne? Also nicht aus Unwissen, ja, wie wir auch gerade schon formuliert haben, sondern einfach aus Verzweiflung. Ja. Und weil wir eben versuchen, diese fehlenden Informationen durch Druck zu ersetzen.
Ja, eben durch Druck in den Nachfragen, ne? Und da kann man keine fundierte Antwort erwarten, wenn man vorher keinen gedanklichen Boden gelegt hat. Aber Antje, lass uns jetzt mal David fragen, wie er sowas jetzt einer KI beibringt.
5 Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
Ich spreche jetzt mit David Ranftler. Er ist Gründer von Xelpa, einem Kölner Startup, welches sich als Anlaufstelle für Marktforscher und Marktforscherinnen positioniert, um KI sinnvoll einzusetzen. Und Xelpa bietet verschiedene KI-Lösungen für qualitative Marktforschungsstudien an, unter anderem eben auch KI-moderierte Interviews, die sie inzwischen als festen Bestandteil im Methodenrepertoire der Marktforschung etabliert haben und es weiter eben auch etablieren wollen. Xelpa wurde auf der P&A Insights letztes Jahr mit dem renommierten Preis als Newcomer der Marktforschung zu Recht auch ausgezeichnet. Hallo David, Emmy ist als Teil eures KI-Tools ja eure KI-Chat-Assistentin. David, erzähl doch mal bitte, auf welchen Daten und Beispielen Emmy trainiert wird, damit sie wirklich relevante und eben auch kontextbezogene Fragen stellen kann.
Ja, das ist eine gute Frage. Generell ist es ja so, dass wir gar kein klassisches Machine Learning Training oder sowas haben, sondern bei uns liegt vorneweg immer ein sogenannter Systemprompt, in dem wir Emmy sozusagen erklären, wie sie Rückfragen stellen soll und wie sie sich verhalten soll. Und dann kommt es auch tatsächlich ganz viel auf den Marktforscher oder die Marktforscherin an, wie die ihren Leitfaden gestalten. Und da ist dann wirklich auch methodisches Wissen gefragt und auch so ein bisschen ausprobieren. Man kann ja immer testen, wie verhält sich denn dann die KI in einem realen Interview, bis man dann zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt. Wo wir relativ viel Arbeit rein investieren, ist tatsächlich eher dieses Spiegeln, dass sich das gut anfühlt für den Befragten. Also, dass das nicht zu viel oder nicht zu wenig ist, weil das ist natürlich etwas, was man jetzt so im Leitfaden nicht abbilden kann. Aber die Fragen, die da gestellt werden, die sind schon sehr nah an dem, was auch im Leitfaden steht.
Okay, das heißt, es kommt auch hier sehr auf den Menschen dahinter an, wie dieser vielleicht ja in Zusammenarbeit mit einer KI den Leitfaden gestaltet hat und welche konkreten Fragen dort enthalten sind. Und euer Sprachmodell erhält am Anfang einer Konversation von euch eine grundlegende Anweisung, eine Art Regieanweisung, um dessen Rolle, den Tonfall und die Regeln festzulegen.
Genau, also was eigentlich bei uns das Besondere ist, ist eben, dass Emmy Fragen stellt und nicht Fragen beantwortet. Und da habe ich gerade schon mal gesagt, dass wir viel mit diesem Systemprompt arbeiten, damit eben da ein sinnvolles Gespräch andersrum als bei den klassischen KI-Modellen rauskommt. Und das ist wirklich viel ausprobieren, viel experimentieren. Also wir machen auch regelmäßig selber Durchläufe, testen, okay, was passiert, wenn wir vielleicht auch nur diesen einen kleinen Satz in diesem Systemprompt verändern. Wie verhält sich Emmy da? Und manchmal, und das ist, glaube ich, auch eine vielleicht unserer Stärken, haben wir auch Kunden, die das ein bisschen verändern wollen, ne? Und wo wir dann zusammenarbeiten, damit das nochmal sich ein bisschen anders anfühlt als bei unserer, sage ich mal, Out-of-the-Box-Lösung.
Wenn du sagst, es ist viel ausprobieren, worauf achtet ihr da? Worauf kommt es an?
Ja, es ist gar nicht so einfach zu sagen, ne? Also ich habe ja auch Kommunikationswissenschaft studiert. Das heißt, ich habe da sicherlich viel, also hoffe ich zumindest viel, ich sag mal, implizites Wissen, was ich jetzt vielleicht so explizit gar nicht abrufen kann. Aber natürlich die Standardsachen, also ne, Suggestivfragen zu vermeiden, dann auch immer nur eine Frage zu stellen. Das ist zum Beispiel relativ schwierig, den Modellen auszutreiben, dass sie nicht irgendwie drei Sachen nachfragen, sondern es ist ja total wichtig, im Zweifel auch für die Auswertung hinterher, dass nur eine Frage gestellt wird. Und so gibt's, glaube ich, wahrscheinlich eine ganze Reihe von Heuristiken oder auf jeden Fall eine ganze Reihe von Heuristiken, die wir dann aber auch explizit, meistens explizit einfach reinschreiben, dass das so und so passieren kann. Was dann interessant ist, ist, dass man manchmal sozusagen ein bisschen mehr reinschreiben muss. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, spiegele immer den Respondenten oder sowas, weil das Modell dann so das, mit dem wir arbeiten, so ausgelegt ist, dass es dann in Wirklichkeit nur manchmal nachfragt oder sowas. Ne? Und das ist halt das, was man ausprobieren muss, weil diese Modelle, auch wenn man ihnen eine Anweisung gibt, ja nicht immer genau das tun, was man will, sondern manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen anders formulieren, ein bisschen anders nachfragen. Ne? Das nennt man übrigens Instruction Following. Also da gibt es auch so Benchmarks für die verschiedenen Modelle, wo man nachgucken kann, wie gut sind die denn in diesem Instruction Following. Und das ist tatsächlich bei den leitfadengestützten Interviews dann total wichtig, dass die gut darin sind, diese Instruktionen zu befolgen.
Spannend, dass Emmy auch gerne mal drei Sachen auf einmal fragen möchte.
Was, glaube ich, auch spannend ist, ist, dass wir teilweise auch geschlossene Fragen stellen, wenn sie sich in den Leitfaden sinnvoll einfügen. Ne? Und das kennt man ja auch aus den, ich sag mal, realen, also face-to-face qualitativen Interviews, dass es auch nicht unbedingt schlimm ist, in einer Einleitung mal eine geschlossene Frage zu stellen, um in das Thema reinzuführen. Ne? Und das ist jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie sagen, das kann niemals passieren. Aber man muss halt wissen, es sinnvoll an den richtigen Stellen einzusetzen.
Ihr habt ja bereits zahlreiche Projekte jetzt zu unterschiedlichen Themen mit Emmy begleitet. Wie stellt ihr insbesondere bei sensiblen Themen sicher, dass Emmy fair, nicht diskriminierend und interviewkonform antwortet?
Ja, eigentlich ist die Antwort tatsächlich, wie du schon ansprichst, sehr ähnlich. Ne? Also, dass wir es ausprobieren. Wir hatten zum Beispiel, was wir sehr gerne machen, ist auch mal mit an Projekten arbeiten, wo zum Beispiel Studierende sagen, hey, ich möchte das Ganze mal an die Grenze treiben. Und wir hatten zum Beispiel ein Studierendenprojekt, wo Emmy für Interviews zum Thema Wohlbefinden genutzt wurde. Also fast schon, ja, es ging schon fast in eine psychotherapeutische Richtung. Und das ist dann für uns immer spannend, wenn wir Projekte oder Menschen haben, die sagen, wir möchten mal was ausprobieren. Und da sind wir halt auch immer dabei, weil wir dadurch dann auch nochmal dazulernen. Und das ist halt, ich sag mal, Teil des Experimentierens, aber halt auch mal Projekte zu machen, wo man vielleicht am Anfang so sagt, ah, ich weiß gar nicht genau, ob das so funktioniert. Ne? Und das muss dann natürlich immer abgesprochen sein mit dem Kunden oder demjenigen, der das Projekt durchführt. Aber da erfahren wir gerade in der Marktforschung auch unheimlich viel Experimentierfreude auch auf Kundenseite. Ne? Und das ist dann für uns auch immer ganz cool, weil am Ende des Tages ist es ja auch immer wichtig, reale Daten dann zu haben, die man dann überprüfen kann und an denen man dann sozusagen weiter lernen kann. Und man kann sich halt nicht immer ausdenken, was dann 100 oder 1000 Befragte in einem Interview antworten.
Hast du denn mal ein ganz konkretes Beispiel, bei dem von Emmy gestellte Fragen dann doch irgendwie völlig unpassend oder nicht zielführend waren?
Ja, also eine Sache, die wir am Anfang unheimlich oft gemacht haben, ist, dass wir Emmy einfach wirklich frei entscheiden lassen haben, wie die Follow-up-Frage aussieht. Ja, dass wir einfach gesagt haben, und jetzt immer eine oder zwei oder drei Follow-up-Fragen zu diesem Thema. Und es stellt sich eigentlich heraus, dass das gar nicht so gut funktioniert, weil du hast dann hinterher Daten, die in alle möglichen Richtungen gehen. Oft entsprechen die auch gar nicht mehr so dem Erkenntnisinteresse, sage ich mal. Und was wir deshalb gelernt haben, ist, dass wir ganz oft sozusagen Follow-up-Fragen so ein bisschen vordefinieren. Ne? Also Frage nochmal nach in Richtung, keine Ahnung, wenn es jetzt darum geht, wie was einem am eigenen Auto gut gefällt, dass man dann nochmal fragt, wie das denn mit anderen Autos oder mit Erfahrungen vorher ist oder sowas. So dass man sozusagen die KI schon ein bisschen dabei unterstützt, eine sinnvolle Follow-up-Frage zu stellen. Ne? Die muss dann nicht komplett definiert sein, sondern man kann die dann wirklich so ein bisschen abstrakt auch beschreiben und so prompten. Ne? Und das haben wir wirklich gelernt, dass der KI da so ganz freien Lauf zu lassen, oft gar nicht zu so guten Ergebnissen führt, wie wenn man sie so ein bisschen, sage ich mal, anlernt. Und das kann man dann auch einfach in den Leitfaden reinschreiben. Also ganz einfach. Und das funktioniert dann sehr gut.
Und wie darf ich mir zum Beispiel so einen abstrakten Vergleich, den du gerade angesprochen hast, vorstellen?
Genau, also das kann natürlich ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also die einfachste Follow-up-Frage, die wir manchmal auch wirklich definieren, ist einfach nur ein Warum. Ja, also dass man dann einfach nochmal nachhakt, warum. Und da ist Emmy übrigens auch ganz gut, das jetzt nicht so, ich sag mal, passiv-aggressiv rüberzubringen, weil einfach so Warum-Fragen ja manchmal ein bisschen komisch ist, sondern die baut das dann schon schön ein. Aber das ist so eine Standard-Follow-up-Frage, die man dann vielleicht rein definiert, die dann zu oft sehr guten Ergebnissen führt, ne? Oder es kann eben auch noch spezifischer sein.
David, kommen wir zur letzten Frage. Gibt es denn auch ein Beispiel, an das du dich ganz konkret erinnern kannst, bei dem Emmy ganz besonders gut funktioniert hat? Weil zum Beispiel einfach unerwartet ein relevanter Aspekt offengelegt wurde, mit dem so keiner gerechnet hatte?
Ja, da würde ich nochmal rückgreifen auf dieses Thema Wohlbefinden, diese Interviews dazu. Und was uns da wirklich überrascht hat, ist, dass die Modelle an sich schon sehr gut so mit Gefühlen und über Gefühle reden und aber auch schon so jetzt nicht über die Grenze hinausschießen beachten, ne? Sondern was wir da gemerkt haben, ist, dass sich manche Leute sogar richtig wohlfühlen, mit einer KI über ihre Gefühle zu reden, anstatt mit einem Menschen, weil dieser Studierende hat tatsächlich das verglichen. Also der hat selber Interviews zum Thema Wohlbefinden geführt und die KI die führen lassen. Das muss man sagen, das war jetzt natürlich kein Psychotherapeut oder sowas, ne, sondern halt ein Studierender, der das so ausprobiert hat. Aber das waren wirklich ganz tolle Nachfragen, die er mir dann auch gestellt hat und wo ich selber auch, als ich dieses Interview ausprobiert habe, gemerkt habe, okay, das ist wirklich relevant und die bekomme ich hier richtig ins Reden, sodass ich sogar meinem Co-Founder Paul das geschickt habe und gesagt habe, aber denk dran, wenn du dieses Interview machst, der Studierende kann alle deine Antworten lesen. Ne? Also das ist wirklich so, wenn es um Gefühle und Thema Wohlbefinden geht, was man ja vielleicht gar nicht so vermuten würde, glaube ich, bei einer KI, aber das funktioniert sehr gut. Und das hören wir ja jetzt auch immer wieder, dass Menschen, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber unheimlich viel auch mit ChatGPT darüber kommunizieren, wie es ihnen geht, was in ihrem Leben so passiert.
Super, David. Ganz lieben Dank, dass du heute unser Lieblingsmensch warst.
Danke, David und Antje. Also mich hat vor allem beeindruckt, wie sehr es dann doch auf das Zusammenspiel, ne, von Mensch und KI ankommt. Das ist ja auch dieses Schlagwort, was du zurzeit überall hörst. Human in the loop. Also gute Fragen entstehen nicht allein durch Technik, sondern durch methodisches Wissen und eben ganz bewusste Steuerung. Und vielleicht sollten wir uns weniger fragen, ob eine KI gute Fragen stellen kann, sondern wie wir sie einfach dazu befähigen. Ja, denn am Ende entscheidet doch die Frage darüber, wie gut unsere Antworten sind.
Ja, genau. Und Chat-Interviews können heute schon ziemlich viel von dem, was wir Moderatorinnen und Moderatoren auch tun. Sie hören zu. Sie haken nach, sie halten den roten Faden. Manchmal sogar ein bisschen disziplinierter vielleicht als wir. Ja? Und trotzdem fühlt es sich anders an. Und ich meine, vielleicht geht es gar nicht um besser oder schlechter, was ja auch ständig in der Diskussion ist. Ne? Sondern es geht um eine neue Form des Gespräches.
Genau, und vielleicht dürfen wir uns auch ein bisschen entspannen. Wenn die KI den roten Faden hält, können wir uns ja auf das konzentrieren, was wir am liebsten tun. Wirklich neugierig sein. Und damit, Antje, lassen wir unsere heutige Episode enden.
Ja, super, Petra. Das hat mir Spaß gemacht. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website www.mr-s.com und natürlich in den Shownotes. Für heute verabschieden wir uns und danken Ihnen fürs Zuhören.
Tschüss!
Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.